Habe Mut zur Lücke und den Mut, dich verständlich auszudrücken. So hast du nämlich alle mit im Boot. Diejenigen, die viel vom Fach verstehen und diejenigen, die nicht viel verstehen. Und so kommt dein wertvolles Fachwissen bei deinen Leserinnen und Lesern an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist David Bisam bei mir auf Besuch und wir sprechen über das von ihm und Daniel Stalder geschriebene Buch Fachtexte stilsicher und gehirngerecht schreiben, welches 2024 im UTB Verlag veröffentlicht wurde. David, schön, dass du heute bei mir im Gespräch bist.
Hallo Ivo, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Austausch.
David, du bist Erziehungswissenschaftler, Schreibcoach und Kursleiter bei Pentaprim und in der Lehrerbildung an der Pädagogischen Hochschule FHNW tätig. Bevor wir richtig einsteigen in unser heutiges Gespräch, bitte ich dich, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ich darf mich in meinem Beruf oder meinen Berufen mit den Themen Sprache und Bildung auseinandersetzen. Bei Pentaprim, meiner Selbstständigkeit, bieten wir Schreibkurse und Schreibcoachings für Menschen an, die verständliche Fachtexte schreiben wollen. Wir texten aber auch für Firmen, die Unterstützung bei der Kommunikation brauchen. Außerdem arbeite ich in der Lehrerinnenbildung an der PHFANW und darf dort Studierende begleiten.
Das klingt ja schon mal interessant, Schreibkurse und Schreibcoaching. Und in eurem neuen Buch Fachtexte stilsicher und gehirngerecht schreiben, du hast es mir vor unserem Gespräch hier nach Luzern geschickt, auf eurem Buch sehe ich vorne auf dem Cover ein stilisiertes Gehirn. Und das Gehirn steckt sich so lässig einen Bleistift hinter ein imaginiertes Ohr. Ich frage mich gerade, David, im Zeitalter von Computern, Tablets, Padlets, in meiner Bubble wird intensiv von wissenschaftlichem Schreiben mit KI gesprochen. Hier in der Podcast-Reihe war kürzlich auch Dr. Isabella Buck im Podcast-Studio auf Besuch. Und ihr schreibt jetzt ein Buch mit einem Gehirn, mit einem Bleistift. Was bedeutet es, 2026 Fachtexte stilsicher schreiben zu können? Und was hat es mit dieser Zeichnung vorne auf dem Buch auf sich?
Ja, Fachtexte stilsicher zu schreiben bedeutet stets, die Adressatinnen und Adressaten im Blick zu haben und sich zu fragen, was sie wissen und wie es um ihre sprachlichen Kompetenzen steht, wie sie den Text lesen und so weiter. Also das Bild mit dem Gehirn hat uns der Verlag vorgeschlagen und es schien uns sehr passend, denn ein wesentlicher Baustein unserer Schreibkurse ist die Botschaft, dass wir gehirngerecht schreiben müssen. Und gehirngerecht bedeutet ganz einfach gesagt, dass wir das Wissen rund um unser Gehirn in unsere Texte einbeziehen und so erklären, wie wir verständlich und stilsicher schreiben können. Vielleicht ein kurzes Beispiel für die Hörerinnen. Unser Arbeitsgedächtnis, also der Teil, der Informationen während des Lesens aktiv aufnimmt, kann sich Informationen nur rund 2 bis 3 Sekunden lang merken. In der Konsequenz heißt das zum Beispiel, lange und verschachtelte Sätze sind nicht beim ersten Durchlesen erfassbar und das zwingt die Leserinnen, den Satz nochmals zu lesen. Und das will unser Gehirn unter allen Umständen vermeiden.
Das heißt, du sagst, das Gehirn möchte ökonomisch vorgehen, möchte sich nicht unnötig Arbeit machen. Ich überlege gerade, weißt du, von meinem Hintergrund habe ich ja Sprachwissenschaften studiert. Bei mir waren das Spanisch und Englisch. Du bist in den Erziehungswissenschaften zu Hause, David, und im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass du eigentlich erst nach dem Studium wirklich verstanden hast, wie wissenschaftliche Sprache funktioniert. Gab es da irgend so einen Aha-Moment oder warum ist das eigentlich nicht schon im Studium ein Thema gewesen, verständlich schreiben, sich verständlich ausdrücken?
Ja, ich hatte sogar zwei Aha-Momente. Und zwar der erste war, als ein Chef zu mir meinte, du kannst deine E-Mails nicht so schreiben, wie du wissenschaftliche Artikel schreibst. Das versteht niemand und will auch niemand lesen. Und in der Folge hat er mich tatsächlich in einen Korrespondenzkurs geschickt und das war nach meinem Masterabschluss. Als ich dann etwas beleidigt in diesem Kurs gesessen bin, habe ich aber einen ganz neuen Zugang zur Sprache entdeckt. Ich habe plötzlich verstanden, dass wir Texte schreiben, um mit anderen zu kommunizieren, egal ob es eine E-Mail oder ein Fachtext ist. Und wir müssen uns sprachliches Wissen und Schreibstrategien erarbeiten, um einen Text für ein Gegenüber verständlich schreiben zu können. Das war aber übrigens noch vor meiner Selbstständigkeit. Und während meiner Ausbildung zum Schreibberater hatte ich einen weiteren großen Aha-Moment. Das Schreiben ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Phasen und ganz viele verschiedene Aufgaben umfasst. Schreiben ist so viel mehr als nur das Schreiben selbst. Und da habe ich verstanden, wie wichtig das Bewusstsein ist, dass Schreiben ein Prozess ist, dass man gewisse Phasen mehrere Male hintereinander durchläuft, dass das also völlig normal ist und dass man Aufgaben priorisieren sollte. Und damit greife ich gerne den zweiten Teil deiner Frage auf. Diese Erkenntnis oder diese Erkenntnisse sind in meinem Fall nicht gekommen, weil ich nicht bewusst darauf hingewiesen wurde während des Studiums. Beim Schreiben während des Studiums habe ich vor allem imitiert. Ich habe geschaut, wie andere Texte funktionieren und habe dasselbe probiert. Und das heißt auch, ich habe nicht bewusst über meinen sprachlichen Ausdruck oder über mein Vorgehen nachgedacht, schlicht weil ich das Vokabular dazu gar nicht hatte. Und das diskutieren wir auch immer wieder in unseren Schreibkursen. Es wird so viel Text produziert, aber oft unbewusst. Und mit unseren Coachings und Kursen erhalten die Menschen Kompetenzen an die Hand, um das benennen und begründen zu können, was sie da eigentlich machen.
Das ist hochinteressant. Die kriegen quasi so eine Sprache, die kriegen Vokabular, damit sie reflektiv in diesem Schreibprozess unterwegs sein können. Mhm. Weißt du, wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich komme auch gerade aus einem weiteren Schreibprozess, weil ich im November letztes Jahr ein weiteres Fachbuch, ein viertes Fachbuch zusammen mit Joachim Lorenz veröffentlicht habe. Unser Titel war Microlearning und Nanolearning, Strategien, Methoden und KI-Tools für wirksames Lernen in der Erwachsenenbildung. Und wenn ich als Trainer in der Bildungsarbeit unterwegs bin, dann arbeite ich ja dort sehr oft zum Thema didaktische Reduktion und versuche das immer so zu erklären. Didaktische Reduktion meint Fokus, didaktische Reduktion meint eine Auswahl treffen, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Und für mich ist das auch eine Art Mindset und eine Haltung und ich habe Freude, dass inzwischen immer mehr Bildungsfachleute auf didaktische Reduktion setzen. Siehst du da irgendeine Verbindung? Gibt es da eine Verbindung zwischen eurem Ansatz von gehirngerechtem Schreiben und diesem Konzept didaktische Reduktion?
Ja, ich sehe da ganz viel Parallelen. Gerade bei Fachtexten gilt, man muss Inhalte auswählen und den Mut haben, andere Inhalte wegzulassen. Man darf also nicht in die Expertinnenfalle tappen und das gesamte Fachwissen in einen Text kippen wollen. Das ermöglicht zum einen den Fokus beim Schreiben und zum anderen, und das ist noch fast wichtiger, dass die Leserin die Fachinhalte überhaupt aufnehmen und verdauen können. Denn nur wer sein Publikum kennt und seine Inhalte entsprechend reduzieren kann, kann die zentralen Botschaften in den Köpfen der Leserinnen und Leser verankern. Das ist auch einer der Punkte, über den wir in den Kursen oft diskutieren. Expertinnen haben oft Respekt davor, Inhalte wegzulassen, weil sie so viel Wissen haben. Und wir sagen immer wieder, dass sie mit Blick auf die Adressatinnen auswählen müssen. Da hilft uns immer wieder die Cognitive Load Theory, die unter anderem besagt, dass das Gehirn durch Überforderung, fehlende Strukturierung oder zu komplexe Inhalte erschöpft wird und gar nicht mehr aufnahmefähig ist.
Das ist toll, dass du diesen Begriff hier einbringst, Cognitive Load Theory. Hier in der Podcast-Reihe war ja auch Eliane Jumplik aus Freiburg im Breisgau auf Besuch und sie hat viel zu diesem Ansatz gearbeitet. Das heißt so dieser Gedanke, dass man die Menschen wirklich auch überfordern kann, dass sie gar nicht alles übernehmen können und dass sie im Prinzip froh sind, dankbar sind, wenn da eine Auswahl getroffen wird und wenn manchmal auch erklärt wird, was jetzt wirklich wichtig ist. Und in eurem Buch, ich habe es hier in der Hand während unserem Gespräch, hier habe ich mir so eine Stelle markiert, wo ihr auch die Aussage macht, viele Fachtexte seien unnötig kompliziert geschrieben. Und ihr argumentiert dort, dass dies wirklich oft aus Gewohnheit geschieht. Und ich frage mich gerade, David, was macht solche akademischen Schreibmuster so sperrig, so hartnäckig, selbst bei sehr erfahrenen Leuten, die ständig kommunizieren?
Ja, das hat sicher mehrere Gründe. Also ein erster Grund ist aus meiner Sicht, wir sind Gewohnheitstiere und unnötige Mehrarbeit muss uns sehr sinnvoll erscheinen, sonst scheuen wir sie. Das hilft oder hemmt uns in allen Lebensbereichen, sei es beim Training, beim Essen oder eben halt beim Schreiben. Und wenn man sich einmal an einen Schreibstil gewöhnt hat, dann tut man sich schwer, ihn umzustellen. Ein zweiter Grund ist wahrscheinlich, wie die Wissenschaftswelt funktioniert. Sie hat ihre eigenen Regeln und wer erfolgreich sein will, muss sich an diese Regeln halten. Und leider scheint es in vielen Kreisen eine ungeschriebene Regel zu sein, dass man sich kompliziert ausdrücken soll. Wie bewusst oder unbewusst das geschieht, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es gibt auch in der Wissenschaftswelt Menschen, die eine klare Haltung hierzu haben. Eine Professorin von mir sagte einmal in einem Seminar zu uns, wenn ihr den Text nicht versteht, dann hat der Autor oder die Autorin mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so viel zu sagen und versteckt sich hinter Wörtern, die gut klingen. Und ein dritter Grund ist aus meiner Sicht, dass man in den Bildungsinstitutionen wenig schreibsozialisiert wird. Also man erhält kaum Inputs, wie ein Schreibprozess aussehen kann und welche Hürden einem da erwarten können, geschweige denn, wie man sich verständlich ausdrückt. Und so entsteht auch kein Bewusstsein dafür, was man da eigentlich macht, egal wie lange man schreibt.
Du sprichst hier von einem Prozess. Ein Prozess braucht Zeit. Du hast auch das Stichwort eingebracht, vielleicht braucht es irgendeine Struktur, einen Ablauf, eine neue Routine. In eurem Buch mit dem roten Titelbild vom UTB Verlag, Fachtexte stilsicher und gehirngerecht schreiben, dort empfiehlt ihr auch, einen roten Faden zu nutzen. Und das klingt jetzt mal so einfach, einen roten Faden ausrollen. Vielleicht magst du uns erzählen, aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung, gibt es so typische, häufige Denkfehler, wenn Fachpersonen versuchen, ihre Inhalte zu strukturieren und wenn Leute, die ganz viel von einem Thema wissen, versuchen, so einen roten Faden auszurollen.
Ja, viele Menschen überlegen sich aus meiner Sicht nicht, wer die Leserinnen sind. Also sie wechseln die Perspektive nicht. Sie schreiben stattdessen aus ihrer eigenen Sicht, der Expertinnen-Sicht. Und das ist aus meiner Sicht eines der Hauptversäumnisse. Denn wenn man sich einmal in sein Gegenüber hineinversetzt und sich Fragen stellt wie, was weiß mein Gegenüber, was weiß es noch nicht, was ist die Motivation, meinen Text zu lesen oder was muss die Person unbedingt aus meinem Text mitnehmen, dann merkt man, wie man die Inhalte neu zu denken beginnt und dadurch verändert sich auch der rote Faden. Ein weiterer Irrtum ist aus meiner Sicht, dass ein Text oft im stillen Kämmerlein entsteht. Das soll er nämlich gar nicht, denn ein Text ist eine Form, flüchtige Gedanken in eine feste Form zu gießen. Deshalb lohnt es sich, über seine Ideen und seine Texte zu reden, sei es in der Kaffeepause oder an einer extra dafür geplanten Sitzung. Denn im Sinne des Konstruktivismus wird Wissen gemeinsam generiert und gemeinsam generiertes Wissen ist in meiner Erfahrung oft reichhaltiger als Gedanken, die nur alleine durchgedacht werden. Deshalb ermuntern wir die Menschen in unseren Kursen auch immer dazu, sich Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner zu suchen, mit ihnen über den roten Faden zu sprechen und so gedankliche Klarheit zu gewinnen.
Das klingt für mich sehr überzeugend, auch nachvollziehbar. Weißt du, ich mache gerade die Verbindung. Ich habe jetzt bisher 4 Fachbücher geschrieben und beim Fachbuch Nummer 3 habe ich mit einer digitalen Pinnwand experimentiert und habe damals mehrere Dutzend Leute aus meinem Netzwerk eingeladen, aufgefordert, ob sie mir laufend kritisches Feedback geben. Und das hat sich sehr bewährt. Das heißt, das Buch habe ich geschrieben, aber ich habe es eben in Resonanz und Austausch mit anderen geschrieben, die mir laufend zu Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 kritische Rückmeldungen gegeben haben. Und jetzt im Moment bin ich auch wieder in einem Schreibprozess, weil exakt dieses Buch, Mini-Handbuch, didaktische Reduktion, habe ich den Auftrag vom Verlag, das zu überarbeiten und neu zu schreiben. Und jetzt aktiviere ich wieder mein Netz, und frag die Leute an und such da die geeigneten Persönlichkeiten raus, die Bereitschaft haben, aber auch Interesse, einzelne Kapitel kritisch zu spiegeln. Und das ist jetzt etwas, das Menschen, die gut vernetzt sind, umsetzen können. Und in eurem Buch habe ich gesehen, habt ihr aber auch so methodische Zugänge, wie man die Texte verbessern kann. Und ein methodischer Zugang möchte ich mit dir diskutieren, nämlich diese Leiter der Abstraktion. Und ich stelle mir mal vor, ein Leiter, das braucht die Bauersfrau, um beim Apfelbaum nach oben zu steigen und die richtig guten Äpfel, die am meisten Sonne bekommen haben, zu pflücken. Leiter der Abstraktion. Magst du uns einen Moment erklären, um was es dabei geht und wie das konkret eingesetzt wird, um eben die Anschaulichkeit zu verbessern?
Ja, das mache ich sehr gerne. Die Leiter der Abstraktion ist eine Methode, die aus dem Journalismus kommt. Und das Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen abstrakten und konkreten Wörtern zu finden. Und die Idee ist, dass man eigene Texte analysieren kann und sieht, ob das Verhältnis ausgewogen ist oder nicht. Von der Idee her stehen ganz oben auf der Leiter eben nicht die Äpfel, sondern abstrakte Wörter und ganz unten konkrete Wörter. Da wären dann die Äpfel. Also zum Beispiel dieser Laptop, meine Kaffeetasse oder ein Stift. Dinge, die man anfassen, riechen, schmecken oder sehen kann. Habe ich zum Beispiel in meinem Text aber viele abstrakte Begriffe, zum Beispiel Kontext, System, Implementierung, Transformation, dann ist mein Text für fachunkundige Leserinnen sehr schwer zum Lesen bzw. zu dekodieren, weil sie jedes Wort quasi übersetzen müssen. Erkläre ich aber, was ich mit den abstrakten Wörtern meine, indem ich Beispiele mache oder für die Erklärung alltägliche Wörter verwende, leiste ich meinen Leserinnen einen Bärendienst und mir nämlich auch, denn die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch stark an, dass meine Botschaft ankommt.
Das ist dir wichtig, das ist eure Absicht mit eurem Buch, dass Menschen so schreiben, dass sie verstanden werden. Und du hast jetzt schon viele Jahre Erfahrung als Schreibcoach, mit ganz unterschiedlichen Kundinnen und Kunden zu arbeiten. Taucht dort manchmal auch das Stichwort Schreibblockaden auf? Und allenfalls, wenn solche Hindernisse oder Hürden auftauchen, wie reagierst du darauf?
Ja, das Thema Schreibblockaden oder Schreibhemmungen begegnet uns immer wieder. Gewisse Schreibblockaden haben damit zu tun, dass die Leute noch keine gedankliche Klarheit haben. Also sie wissen schlicht und ergreifend noch nicht, was sie überhaupt schreiben wollen. In diesen Fällen sprechen wir mit den Menschen oft über die zentralen Inhalte, wichtige Botschaften und eben den roten Faden, den wir vorher schon angesprochen haben. Hat man eine konkrete Vorstellung, wie der Text aussehen soll, was da alles reinkommt, fällt es einem auch einfacher, mit dem Schreiben loszulegen. Andere Schreibblockaden haben mit dem eigenen Anspruch an sich zu tun. Also wenn man den Anspruch an sich selbst hat, von Anfang an den perfekten Text zu schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man gar nicht mit dem Schreiben beginnt und prokrastiniert, also das Schreiben vor sich herschiebt. In diesen Fällen diskutiere ich mit den Leuten diesen oft unrealistischen Anspruch und da hilft das Schreibprozessmodell. Wenn Menschen verstehen, dass Schreiben ein komplexer Prozess ist und es völlig normal ist, dass wir eine Textstelle x-mal überarbeiten, nimmt das oft eine riesige Last von den Schultern der Leute. Und manchmal ist es auch die Schreibkultur in einem Unternehmen oder in einer Institution. Die Chefin oder der Chef kritisiert die Texte, sagt aber nicht, was er oder sie stattdessen will. Das kann zu Schreibhemmungen führen. Und in solchen Fällen probieren wir, die Selbstwertüberzeugung der Leute zu stärken und mit ihnen durchzusprechen, wie sie mit ihren Vorgesetzten kommunizieren können, um klarere Ansagen oder auch Beispiele für gute Texte zu erhalten.
Das heißt, ihr verbessert auch den Austausch, den Dialog mit solchen Kritik- oder Feedbackgebern und dass sie wirklich lernen, sich mit den eigenen Texten auseinanderzusetzen. Und du hast gesagt, nicht von Beginn an gleich auf Perfektion zu setzen, sondern das als iterativen Prozess, wo man ständig auf neue Flughöhen geht, das umzusetzen. Ich höre mich ja viel im Netzwerk um und vor unserem Gespräch habe ich auch mit einigen Leuten Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ich werde mit David Bisang über dieses neue Fachbuch Fachtexte, stilsicher und gehirngerecht schreiben austauschen. Und dort habe ich so aus meinem Netzwerk die Antwort oder die Rückmeldung bekommen, dass viele so Weiterbildungen für Schreibprozesse stark methodenlastig unterwegs sind. Was würdest du hier für eine Einschätzung abgeben? Was braucht es denn tatsächlich, damit Schreibkompetenz im Berufsalltag verankert werden kann und langfristig genutzt und eingesetzt werden kann?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Ich glaube, die Menschen müssen Aha-Effekte haben. Und die haben sie am wahrscheinlichsten, wenn sie sich zum einen mit anderen Menschen austauschen können und zum anderen, wenn sie mit einer Mischung aus fremden und eigenen Texten arbeiten können. Oft ist es nämlich einfacher, unverständliche Stellen oder Ungereimtheiten bei fremden Texten auszumachen. Deshalb beginnen wir oft mit fremden Texten. Mit der Zeit arbeiten die Menschen dann zunehmend mit eigenen Texten und entwickeln dadurch ein Bewusstsein, was ihren Schreibstil ausmacht, wie ihr Schreibprozess funktioniert und was sie anders machen wollen. Das heißt für mich, die Menschen müssen die Relevanz der Inhalte erkennen. Dann steigt auch die Motivation, einen Teil des Gehörten und Diskutierten in den Schreiballtag mitzunehmen. Außerdem diskutieren wir immer sehr offen, das hilft bei der Verankerung ebenfalls. Wir kommen nicht und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir wollen den Menschen Werkzeuge an die Hand geben, die sie ausprobieren können, und sie sollen dann selbst entscheiden, welche sie nutzen wollen und welche nicht. Deshalb machen die Leute in unseren Kursen immer eine persönliche Checkliste, die sie sich nach dem Kurs dann digital oder physisch anpinnen können.
Mir gefällt dieser Ansatz, selber herausfinden, was passt, selber erspüren oder erfahren, was einem unterstützt im Schreibprozess. Und ich habe so eine schöne Aussage in eurem Buch gefunden. Ihr stellt ja da die Behauptung auf, gutes Schreiben ist auch ohne Quälerei möglich. Und das bedeutet im Prinzip weniger Quälerei, mehr glückliche Menschen. Und ich frage mich gerade, welche Rolle spielen denn so lernpsychologische Faktoren wie Motivation, vielleicht auch das Gefühl von Sicherheit, damit ein produktiver Schreibfluss entstehen kann?
Ja, das sind ganz zentrale Themen. Motivation entsteht unter anderem durch soziale Einbindung, weshalb wir für mehr Austausch über die eigenen Texte plädieren. Motivation entsteht auch durch Kompetenzerleben, weshalb wir den Menschen das Vokabular an die Hand geben möchten, um Fortschritte überhaupt erkennen zu können. Und Motivation entsteht durch Autonomie, also die Menschen müssen selbst entscheiden können, was wichtig ist für sie und was nicht. Wenn diese drei Dinge gegeben sind und im Sinne der psychologischen Sicherheit eine offene Diskussions- und Schreibkultur herrscht, die den Austausch fördert und die Schreibkompetenz des ganzen Teams stärken will, dann kann man auch einfacher, stressfreier und etwas glücklicher schreiben.
Wenn ich überlege, David, weißt du, wie meine Buchprojekte entstanden sind? Ich habe immer oft intensiv geschrieben, auch längere Phasen geschrieben, aber dann wieder Bewegung und dann wieder Sport eingebaut. Jetzt heute Nachmittag, nach unserem Gespräch hier, mache ich das auch so. Ich werde um den nahen Rotsee hier laufen, eine Stunde an der frischen Luft. Für mich gehört dieses Wechselspiel immer dazu. Von dir weiß ich, dass du als Fitnessbox-Trainer unterwegs bist. Und ich stelle mir das gerade als interessante Kombination vor. Schreiben und Boxen. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang bezüglich Trainingslogik, bezüglich Sparring, das dort wichtig ist, oder auch körperlichem Lernen im Boxtraining, das dann später im Schreibprozess umgesetzt oder mitgenommen werden kann?
Ja, da kann man sicher das eine oder andere mitnehmen. Zum Beispiel, wenn etwas nicht funktioniert, dann solltest du etwas anderes ausprobieren. Im Gegensatz zum Schreiben tut das beim Boxen aber weh, weshalb man vielleicht dort eher bereit ist, seine Strategie zu ändern und sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Ich lerne im Training aber auch immer wieder, eine blöde Angewohnheit hat man sich schnell einverleibt, aber es dauert Ewigkeiten, bis man sie wieder los wird. Aber es lohnt sich, denn auf diesem Weg sieht man stets die kleinen Fortschritte und die muss man wiederum sehen, damit man auch motiviert bleibt. Und was auch hilft, sind positive Beispiele. Wenn man jemanden sieht, der etwas sauber ausführt und man das imitieren kann, funktioniert vieles schon einfacher. Das wäre beim Schreiben auch so. Deshalb finde ich, wir müssen mehr gute Beispiele finden und uns an diesen orientieren.
Das ist natürlich Musik für meine Ohren. Ich lese ja jede Woche, jeden Tag, immer in Büchern, einige Bücher, viele Bücher. Und interessanterweise aktuell in meiner LinkedIn-Bubble gibt es zunehmend Leute, die sagen, wir müssen diese Lesekompetenz immer wieder schützen und stärken und auch bei den Menschen einfordern, wenn wir mit ihnen in Trainings unterwegs sind, dass sie sich mit Texten auseinandersetzen. Und ich stelle mir vor, wenn das kluge Texte, wenn das gut geschriebene Texte sind, dann sind das eben auch Vorbildtexte, die wirken können. Und ich überlege gerade, wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung unterwegs. Wenn ich dir jetzt so einen Auftrag zuspielen würde und sage, David, du müsstest radikal Papier sparen, dein Buch darf jetzt halt nicht 120 Seiten lang sein, sondern du darfst nur einen einzigen zentralen Impuls aus deinem Buch weitergeben. Welcher Impuls wäre das und warum würdest du diesen Impuls geben?
Ja, ich glaube, ich würde den Impuls geben, habe Mut zur Lücke und den Mut, dich verständlich auszudrücken. So hast du nämlich alle mit im Boot, diejenigen, die viel vom Fach verstehen und diejenigen, die nicht viel verstehen. Und so kommt dein wertvolles Fachwissen bei deinen Leserinnen und Lesern an.
David, du machst neugierig auf euer Buch. Daniel Stalder, David Bisang, Fachtexte stilsicher und gehirngerecht schreiben. Lass mich an dieser Stelle selber mal mich mit didaktischer Reduktion versuchen. Am Ende jeder Episode fasse ich immer in drei Punkten zusammen, was bei mir hängen geblieben ist. Ich habe mir im heutigen Gespräch Notizen gemacht und aufgeschrieben. Erster Punkt: Schreiben ist ein Prozess. Schreiben ist nicht unbedingt eine Abschlussprüfung, Schreiben ist ein Prozess. Und gutes Schreiben entsteht oft nicht im ersten Wurf, sondern in mehreren Phasen. Und dabei geht es darum, denken, strukturieren, schreiben und immer wieder überarbeiten. Ich habe auch verstanden, viele Schreibprobleme entstehen, weil Menschen glauben, sie müssten auf Kommando sofort fertig oder sofort gut schreiben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir Schreiben als lernbaren Prozess verstehen, wenn wir Schreiben als iteratives Vorgehen anpacken, dann entlasten wir uns auch selber, arbeiten bewusster und entwickeln nachhaltige Schreibkompetenzen. Zweitens haben wir aufgeschrieben, didaktische Reduktion braucht es in der Bildung, aber es braucht es auch in der Schreibarbeit. Und gehirngerechtes und stilsicheres Schreiben bedeutet auswählen, fokussieren und du hast das so wunderbar auf den Punkt gebracht, Mut zur Lücke beweisen. Nicht alles sagen, sondern das Richtige für die richtige Zielgruppe verständlich darlegen. Und wie in der Didaktik gilt auch beim Schreiben, wer Inhalte nicht reduziert und wer meint, er müsse jetzt alles sagen, der überfordert oft die Menschen. Wer mutig auswählt, wer fokussiert und reduziert, respektiert die Zeit der Lesenden und Lernenden und hilft ihnen beim Verstehen. Als dritten Punkt habe ich mitgenommen, Verständlichkeit ist kein alter Zopf. Verständlichkeit ist ein Zeichen für Professionalität. Kompliziert schreiben ist oft eine alte und ich denke auch wirklich störende Gewohnheit. Und verständlich schreiben heißt nicht einfach plötzlich flach zu werden, oberflächlich, sondern verständlich schreiben heißt wirksam zu schreiben. Du hast heute über den roten Faden mit uns gesprochen. Du hast das Konzept oder die Methode Leiter der Abstraktion eingeführt und immer wieder dafür plädiert, dass wir schauen, wer ist die Zielgruppe, wer sind die Leserinnen und Leser dieser Texte. Und es geht darum, dass auch Menschen, die vielleicht neu auf ein Thema zukommen, sich in diesen Texten zurechtfinden und auf eine gute Weise dem Thema, auch wenn es herausfordernd und ein schwieriges Thema ist, mit verständlichen Texten annähern können. David, was ist deine Perspektive? Gibt es Ergänzungen von dir?
Also zuerst finde ich mal, dass du die wesentlichen Punkte fantastisch reduziert hast. Vielen Dank. Ich würde vielleicht nur noch ergänzen, dass das Schreiben ein Handwerk ist, das man erlernen kann, dass man sich also auch intensiv mit dem Schreiben und der Sprache auseinandersetzen muss. Das ist eine Investition, die es wert ist. Gerade jetzt, wo viele Menschen das Schreiben und stellenweise auch das Denken an die KI auslagern, scheint mir das besonders wichtig zu sein.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt interessieren, mit dir zu vernetzen, wo findet man dich, David? Wie kann man sich mit dir verbinden? Und vielleicht magst du uns auch noch den Link zu eurem Online-Schreibkurs mitteilen.
Ja, ich nutze LinkedIn aktiv und vernetze mich dort sehr gerne und bin immer für einen Austausch zu haben.
Wir werden unten in den Shownotes den Link zum Online-Schreibkurs pentaprim.ch verlinken und ich freue mich, wenn sich viele Hörerinnen und Hörer tatsächlich mit dir verbinden. David, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir für dieses Gespräch genommen hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke für die Einladung und den spannenden Austausch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.